Ich arbeitete gerade in meiner üblichen Spätschicht von 2 bis 10 in einem kleinen Café mit Drive-in-Service. Es ist ein sehr kleiner Ort mit gerade einmal 5 Tischen im Innenraum, da die meisten unserer Kunden durch den Drive-in kommen. Es war nie besonders viel los, vor allem nicht in den letzten Stunden des Tages. Da ich die einzige Person war, die in der Spätschicht arbeitete, saß ich normalerweise an einem der Tische im Gastraum und nutzte mein Handy. Wobei ich nur aufstand, wenn jemand am Drive-in auftauchte. An diesem Abend nieselte es, also gab es noch weniger Kunden als sonst. Nach 7 Uhr kam 2 Stunden lang kein einziger Kunde. Ich saß an einem Tisch und sah Netflix auf meinem Handy, als sich plötzlich die Eingangstür öffnete. Ich erschrak ein wenig, da um diese Uhrzeit normalerweise niemand hereinkommt. Er schien mich nicht an meinem Tisch sitzen zu sehen, denn er ging zu einem anderen Tisch im hinteren Teil des Cafés und setzte sich mit dem Rücken zu mir. Etwas war seltsam an ihm. Er war sehr groß, trug dunkle Kleidung und obwohl es draußen nur nieselte, war er komplett durchnässt. Das Wasser tropfte von seiner Kleidung auf den Boden. Das ließ mich darüber nachdenken, wie er wohl hierher gekommen war. Es war kein Auto angekommen, also musste er zu Fuß gekommen sein. Ich stand auf und ging zu seinem Tisch, um ihn zu begrüßen und zu fragen, was er wollte. Er lächelte nicht und grüßte mich nicht zurück, sondern saß einfach nur da mit einem leeren Gesichtsausdruck. Ich wartete ein paar Sekunden, bevor ich meine Frage wiederholte, aber er unterbrach mich. Er fragte, wer noch an diesem Abend arbeitete. Die Frage machte mich etwas stutzig und auch nervös, aber ich antwortete trotzdem. Ich sagte ihm, dass ich alleine war, aber dass wir in einer Stunde schließen würden. Dann bestellte er einen kleinen Kaffee. Ich ging zurück in die Küche und begann, den Kaffee zuzubereiten. Ich nahm eine Tasse, goss den Kaffee ein und drehte mich um zurück zum Tisch zu gehen. Doch da sah ich ihn in der Küchentür stehen. Ich fragte ihn, ob er noch etwas brauche. Er antwortete nicht. Nun, da er mir direkt gegenüberstand, konnte ich sehen, dass seine Augen blutunterlaufen waren. Aber sein Gesicht blieb ausdruckslos, ohne jede Regung. Das machte mich sehr unwohl. »Stell das Getränk hin und komm mit«, befahl er mir. Er sagte es mit bedrohlichem Tonfall und es schien, als wäre er bereit, mich zu zwingen, falls ich es nicht täte. Dieser Typ war viel größer als ich, also hatte ich nicht viele Optionen. Ich bewegte mich langsam, während ich versuchte, einen Weg zu finden, wie ich entkommen konnte, während ich ihm folgte. Als wir den Laden verließen, packte er mich am Kragen meines Hemdes und drängte mich über den Parkplatz zur Straße. Auf der anderen Seite dieser leeren Straße befand sich ein komplett bewaldetes Gebiet, ohne Gebäude oder Häuser, soweit ich wusste. Und genau dort wollte er mich hinbringen. Gerade als wir die Straße überqueren wollten, tauchte ein einzelnes Auto auf und fuhr an uns vorbei. In diesem Moment blieb der Mann stehen, was auch mich zum Anhalten zwang. Wir beide schauten dem Auto hinterher und erkannten, was es war. Ein Streifenwagen, der uns direkt beobachtete. Ich fing an zu schreien und der Mann ließ mich sofort los und rannte in den Wald. Der Polizist bog sofort auf den Parkplatz ein und vergewisserte sich, dass es mir gut ging. Dann rief er Verstärkung. Das Unglaubliche war, dass er gar nicht im Dienst war. Er war auf dem Heimweg an diesem Abend und hatte uns einfach im perfekten Moment gesehen, um mich zu retten. Wäre er nur 30 Sekunden früher oder später vorbeigefahren, wäre ich in diesen Wald gezerrt worden, ohne dass jemand es gesehen hätte und wahrscheinlich nie wieder herausgekommen. Die Kameras haben ein ziemlich gutes Bild von ihm aufgenommen, aber bisher wurde nichts gefunden. Ich werde Bescheid geben, falls noch etwas passiert. Aber ich hoffe einfach, dass er nie wiederkommt. Vor 2 Jahren lebte ich mit meinem kleinen Bruder an der Ostküste. Im Allgemeinen gingen wir nicht viel aus. Ich meine, wir trafen uns oft mit Freunden, gingen etwas essen oder so, aber wir machten nie wirklich etwas Interessantes. Ich fing an, nach Aktivitäten zu suchen und eine der häufigsten Empfehlungen war Camping, da wir direkt neben den Appalachen wohnten. Ich erwähnte es meinem Bruder, aber er schien nicht sehr interessiert zu sein. Ein paar Tage später ging ich los um ein paar Dinge zu kaufen, wie ein kleines Zelt und ein paar Sicherheitswerkzeuge. Dann packte ich einen meiner alten Rucksäcke voll und fuhr zu einem nahegelegenen Wanderweg. Ja, ich war sehr unerfahren und alleine campen war keine gute Idee. Aber ich plante nur, eine Nacht draußen zu bleiben. Also dachte ich, selbst wenn es ein Problem gäbe, wäre es nicht so schlimm. Nach etwa einer Stunde Fahrt kam ich am Wanderweg an. Es waren keine anderen Autos geparkt und ich sah auch keine weiteren Menschen. Ich stieg aus, setzte den Rucksack auf und lief zum Anfang des Weges. Er war schmal und nicht sehr gepflegt, aber ausreichend. Ich glaube nicht, dass es ein beliebter Weg war. Ich hatte ihn einfach aus einer riesigen Liste ausgesucht und einen gewählt, der nicht zu lang war. Je weiter ich ging, desto offensichtlicher wurde es, wie wenig dieser Pfad genutzt wurde. Die Büsche wucherten und versperrten den Weg, und in manchen Abschnitten war das Gras so hoch gewachsen, dass es schwer zu erkennen war, wo der Weg war und wo nicht. Aber nach etwa einer Stunde kam ich am Ende an. Wie erwartet war der Zeltplatz klein und ziemlich überwuchert. Doch etwas fiel mir sofort auf. Ein Stapel Baumstämme auf der anderen Seite des Zeltplatzes. Ich ging näher und sah, dass verkohlte Holzstücke vom Wind abgetragen wurden. Also musste das Feuer kürzlich benutzt worden sein. Vielleicht sogar in der Nacht davor. Ich sah mich noch einmal um, aber ich entdeckte weder Zelte noch Hinweise darauf, dass jemand dort war. Obwohl ich etwas zögerte, ging ich ans andere Ende und legte meine Sachen ab. Dann begann ich, das Zelt aufzubauen. Es war noch nicht sehr spät, also ließ ich mir Zeit, um sicherzustellen, dass das Zelt gut stand. Als ich fertig war, setzte ich mich eine Weile aus, um mich zu erholen. Es war noch etwa eine Stunde Tageslicht übrig, die ich damit verbrachte, zu essen und auf meinem Schlafsack im Zelt zu sitzen. Nach einer Weile bemerkte ich, dass die Sonne unterging, aber kurz darauf hörte ich ein Geräusch aus der Nähe. Ein Knistern, wie von einem Lagerfeuer. Ich öffnete den Reißverschluss des Zelts und trat hinaus, und sofort sah ich einen Mann auf der anderen Seite des Zeltplatzes sitzen, direkt neben den halb verbrannten Baumstämmen. Er war älter als ich, wahrscheinlich um die 40, aber ich konnte nicht viel mehr erkennen, da nur noch wenig Sonnenlicht durch die Bäume fiel. Er sah mich bereits an, also hob ich nervös die Hand zum Gruß. Der Mann wartete ein paar Sekunden und hob dann ebenfalls seine Hand. Ich ging hinter mein Zelt, sammelte ein paar Zweige und machte ein kleines Feuer. Nur wenige Minuten später war es bereits fast völlig dunkel. Das einzige Licht kam von meinem Feuer und dem des Mannes auf der anderen Seite. Ich beobachtete ihn weiterhin, versuchte zu erkennen, ob er ein Zelt, einen Rucksack oder irgendetwas hatte. Aber ich sah nur ihn. Jedes Mal, wenn ich ihn ansah, fühlte ich mich seltsamer und unwohler. Woher war er überhaupt gekommen? Mein Zelt stand direkt neben dem Pfad. Ich hätte ihn hören müssen, wenn er sich näherte. Es sei denn, er kam von der anderen Seite, wo nur leerer Wald war. Ich saß bestimmt mindestens eine Stunde dort, vielleicht zwei, und sah nie, dass sich der Mann von seinem Platz bewegte. Er saß einfach nur neben dem Feuer und starrte vor sich hin. Schließlich ging ich in mein Zelt, dachte mir, dass ich wahrscheinlich überreagiere und der Mann einfach ein anderer Camper sei. Immerhin war es ein öffentlicher Campingplatz. Ich legte mich hin und versuchte, mich zu entspannen, aber aus irgendeinem Grund konnte ich nicht schlafen. Ich starrte an die Decke und hörte dem leichten Knistern des Feuers des Mannes zu. Ich lag dort vermutlich noch eine Stunde, bevor ich langsam das Rascheln von Blättern hörte, die sich meiner Zeltwand näherten. Ich richtete mich auf und hörte genauer hin, bis ich den Schatten des Mannes durch das Zelttuch auf der anderen Seite sehen konnte. Mein ganzer Körper erstarrte, als ich ihn dort stehen sah, bewegungslos, wortlos. Dann begann sich sein Schatten zu entfernen, während ich das Rascheln der Blätter in der Ferne hörte. Ich öffnete hastig den Reißverschluss und sah nach draußen. Der Zeltplatz war leer. Der Mann war verschwunden und hatte nur die glimmenden Baumstämme zurückgelassen. Ich begann sofort, alles zusammenzupacken stopfte das Zelt mit Gewalt in seine Tasche und zerbrach dabei sogar einige Stangen, nur um schneller zu sein. Ich ging, ohne den Mann wiederzusehen. Was dort draußen passiert ist oder was hätte passieren sollen, weiß ich wirklich nicht. Das ist vor einigen Jahren passiert, Anfang Oktober. Ich hatte 2 Wochen Urlaub und beschloss, eine Reise zu einer Hütte in den Hügeln am Stadtrand zu machen. Es war ein ziemlich abgelegenes Airbnb, was perfekt war, da ich auch ein paar Tage campen wollte. Ich fuhr 2 Stunden bis zur Hütte und kam am Nachmittag an. Es war sehr ruhig und angenehm, keine anderen Hütten oder Gebäude in Sicht, nur der Wald ringsum. Ich brachte meine Sachen hinein und sah mich in den Zimmern um, aber es gab nichts Besonderes. Es hatte eine sehr gemütliche, altmodische Atmosphäre. Nicht unbedingt mein Geschmack, aber eine angenehme Abwechslung für einen Urlaub. Der Rest des Abends und die folgenden Tage vergingen ohne besondere Vorkommnisse. Ich verbrachte die Zeit damit, mich zu entspannen, saß den größten Teil des Tages draußen in der herbstlichen Kälte und abends am Kamin. Am 5. Tag machte ich mich mit meiner Campingausrüstung auf den Weg. Ich wusste nicht genau, wie lange ich campen würde, aber ich plante, 2 bis 3 Nächte zu bleiben. Es gab ein paar Wanderwege in der Nähe, die ich durch vorherige Planung kannte, aber nur einer führte direkt zur Hütte. Um es einfach zu halten, wählte ich diesen Weg, um direkt von dort aus loszugehen und nicht noch fahren zu müssen. Ich lief mindestens 3 oder 4 Stunden, bevor ich einen Platz fand, der mir gefiel. Es war die einzige Lichtung, die ich außer dem Weg selbst gesehen hatte, aber es fühlte sich irgendwie unangenehm an, direkt auf dem Weg zu zelten. Es wurde bereits dunkel, also stellte ich mein Zelt auf und machte ein Lagerfeuer. Als es dunkler wurde, zog ich einen dicken Pullover und eine Jacke an, da die Kälte spürbar zunahm. Ich saß etwa 1 Stunde lang am Feuer, aß etwas Kleines und wartete darauf, müder zu werden. Aber irgendwann, während ich dort saß, erblickten meine Augen etwas. Eine Gestalt, die zwischen den Bäumen entlang ging. Ich beobachtete sie, wie sie sich in der Dunkelheit bewegte, ohne Taschenlampe oder sonst etwas, bis sie in der Ferne verschwand. Das einzige Licht im Wald war mein Feuer und das schwache Mondlicht, also musste sie mich gesehen haben. Es war sehr seltsam, wie sie ging, im Wald ohne Licht und nicht einmal auf dem Pfad. Das machte mich sehr unruhig, so sehr, dass ich darüber nachdachte, zur Hütte zurückzukehren, obwohl ich wusste, dass es zu gefährlich war, so spät zu laufen. Ich blieb 1/2 Stunde wachsam, schaute überall umher, sah aber keine weiteren Anzeichen dieser Person. Nach 1 Weile wurde ich müde, also ließ ich das Feuer herunterbrennen und wartete, bis es ganz aus war. Aber gerade als die Glut fast vollständig erloschen war, hörte ich Schritte, die von links des Lagers kamen. Ich riss die Augen auf, blickte in den Wald und versuchte in der Dunkelheit etwas zu erkennen, aber ich konnte nur 1 paar Meter weit sehen. Die Schritte wurden lauter, näherten sich dem Lager, nah genug, dass ich dachte, die Person wäre direkt außerhalb meines Blickfeldes. Dann wichen sie etwas ab, blieben aber in der Dunkelheit, gingen in der Nähe vorbei und entfernten sich. Sie blieben nie stehen oder zeigten ein Zeichen, mich bemerkt zu haben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie genau dort waren, wo ich war, war einfach zu groß, um ein Zufall zu sein. Als die Schritte verklangen, nahm ich meine Taschenlampe, baute das Zelt ab, packte meine Sachen und kehrte zum Pfad zurück. Es war nicht ideal, aber ich spürte, dass etwas nicht stimmte. Ich ging schnell, richtete die Taschenlampe auf den Weg und versuchte, ruhig zu bleiben. Der Wald war sehr still, was das beklemmende Gefühl der Situation nur verstärkte. Trotz meiner Zweifel schaffte ich es zurück zur Hütte. Es war noch Nacht und nachdem ich den ganzen Tag gelaufen war und nicht geschlafen hatte, fiel ich auf das Sofa und schlief innerhalb von Minuten ein. Mein Kopf war so benommen, dass ich nicht einmal mehr an die Person im Wald dachte. Da ich 4 Stunden Fußmarsch von dem Ort entfernt war, wo ich sie gesehen hatte, dachte ich, ich hätte keinen Grund zur Sorge. Aber während ich schlief, wurde ich plötzlich von einem seltsamen Geräusch geweckt. Etwas auf der anderen Seite der Hütte, wie Holz, das an der Wand schabte. Ich riss die Augen auf und drehte den Kopf zum hinteren Teil des Raums, wo ich sah, wie sich langsam ein Fenster öffnete, das von außen aufgedrückt wurde. Von einem Mann. Sein Blick richtete sich direkt auf mich, während ich aufstand, und dann ließ er das Fenster los und rannte davon. Als ich dort ankam, war er schon zwischen den Bäumen verschwunden. Ich packte alle meine Sachen zusammen und fuhr sofort los. Zu einem Hotel in einem nahegelegenen Dorf. Natürlich weiß ich nicht, wer dieser Mann war oder was er dort wollte. Aber er hatte mich eindeutig verfolgt und versucht, in die Hütte einzudringen, während ich schlief. Hätte er es geschafft, kann ich mir nicht vorstellen, was passiert wäre. Das ist mir letzten Herbst passiert. Es war gegen Ende der Saison, näher am Winter. Und bei uns wird es ziemlich kalt. Manchmal schneit es sogar schon im Oktober. Ich arbeite seit 3 Jahren als Essenslieferant und an diesem Abend war ich im Dienst. Es war ungefähr 1 Uhr nachts und es schneite leicht. Es war einer der ersten Schneefälle, deshalb schienen die Leute etwas nervös zu sein, rauszugehen. Ich war eines der wenigen Fahrzeuge auf der Straße, aber es kamen viele Bestellungen rein. Kaum hatte ich eine ausgeliefert, kam schon die nächste. Nach stundenlangem Fahren, fast bis 1 Uhr morgens, nahm ich noch eine letzte Bestellung an. Der Schnee wurde stärker und ich fühlte mich schon etwas müde. Ich fuhr zum McDonald's, wo die Bestellung aufgegeben worden war, und holte das Essen ab. Dann gab ich die Adresse ins Navi ein. Es war nicht weit, etwa 10 Minuten entfernt, aber ich hatte vorher nicht auf die Adresse geachtet, bevor ich die Bestellung annahm. Sie lag in entgegengesetzter Richtung zu meiner Wohnung und ich war schon etwa 25 Minuten von zu Hause entfernt, also würde die Rückfahrt lang werden. Genervt von mir selbst verließ ich den Parkplatz und fuhr auf die Straße. Die Räumfahrzeuge waren noch nicht unterwegs, wahrscheinlich weil man keinen starken Schneefall erwartet hatte. Aber mein SUV fährt normalerweise gut im Schnee, also war ich nicht allzu besorgt. Während ich fuhr, bemerkte ich, dass die Straße, auf der ich war, kurz davor war, das Hauptgebiet der Stadt zu verlassen. Ich schaute nochmal auf die Karte und sie zeigte an, dass ich genau dort entlang musste, auch wenn es eine ungewöhnliche Strecke war. Ich wusste nicht einmal, dass es dort Häuser gab, denn der einzige Grund, diesen Weg zu nehmen, war, auf die Autobahn außerhalb des Bundesstaates zu gelangen. Ich fuhr noch ein paar Minuten weiter, sah nur Straßenlaternen und Bäume, bis ich zu der Abzweigung kam. Es war eine kleine Straße, die von der Hauptstraße abzweigte. Ich verringerte die Geschwindigkeit und fuhr vorsichtiger, denn die Straße war enger und hatte Bäume direkt am Rand. Vom Weg abzukommen hätte diese Nacht zu einem echten Desaster gemacht. Während ich weiterfuhr, sah ich einige lange Einfahrten mit gedämpftem Licht zwischen den Bäumen in der Ferne, bevor ich zu der Einfahrt kam, die zu meinem Ziel gehörte. Sie sah genauso aus wie die anderen. Ich fuhr langsam die Einfahrt hinauf bis zum Haus. Es war mittelgroß, etwas alt, vollständig von Schnee bedeckt, nichts Auffälliges. Das einzige Interessante war, dass es mitten im Wald stand. Ich parkte vorne, nahm die Tasche und ging zur Tür. Der Schnee war dicker, als ich es mir gewünscht hätte, durchnässte meine Schuhe und sogar den unteren Teil meiner Hose. Als ich die Veranda erreichte, klopfte ich an die Tür und begann die Tasche abzulegen, doch fast sofort wurde die Tür aufgerissen. Ich sah hoch und sah einen großen Mann mit Winterjacke. Sein Gesicht war blass, als hätte er gerade draußen in der Kälte gestanden. »Hallo, ich hab deine Bestellung hier«, sagte ich und hob die Tasche hoch. Nach einem Moment machte der Mann einen Schritt zurück und öffnete die Tür weiter. »Du kannst sie da drüben abstellen«, sagte er und zeigte mit dem Arm in die Richtung, die ich für die Küche hielt. Die Art, wie er das sagte, ließ mich glauben, dass ich das tun musste. Aber ich wusste, dass es eine schlechte Idee war, hineinzugehen. Ich sah auf seine Hände und bemerkte, dass er nichts hielt. Also machte es keinen Sinn, etwas anderes zu tun, als ihm die Tasche zu übergeben. »Tut mir leid, aber ich muss wirklich gehen«, sagte ich nervös und hob die Tasche wieder hoch. Das Gesicht des Mannes verzog sich zu einem Ausdruck von Ärger und plötzlich schlug er die Tür zu. Noch die Tasche haltend und etwas geschockt von dem, was gerade passiert war, ließ ich sie auf der Veranda stehen und ging schnell zurück zu meinem Auto. Doch gerade als ich am Vorgarten vorbeiging, hörte ich etwas hinter mir. Ich drehte mich um und bemerkte, dass es von der anderen Seite des Hauses kam. Es könnte eine Hintertür oder Ähnliches gewesen sein, aber das Geräusch war zu gedämpft, um es klar zu hören. Schon leicht ängstlich ging ich schneller und stieg in mein Auto. Ich startete den Motor und gerade als ich aufsah, sah ich den Mann, wie er um sein Haus herumging und schnell auf mein Auto zukam. Er hielt etwas in den Händen. Es sah aus wie ein Seil, aber er trug auch noch etwas anderes, das ich nicht erkennen konnte. Sofort spürte ich, wie mein Herz raste und Adrenalin durch meinen Körper schoss. Ich begann zurückzusetzen, versuchte schnell zu sein, ohne im Schnee stecken zu bleiben. Der Mann kam näher, wahrscheinlich nur ein paar Meter entfernt, bevor mein Auto Grip auf der Straße bekam und schneller wurde. Ich fuhr rückwärts die ganze Einfahrt hinunter, sah, wie der Mann stehen blieb und mich anstarrte, bis er langsam in der Dunkelheit verschwand, während ich die Straße erreichte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er vorhatte. Es war alles so beängstigend und verwirrend, dass ich gar nicht viel darüber nachdenken will. Ich liefere immer noch Essen aus, aber jetzt bin ich viel vorsichtiger. Meistens klopfe ich gar nicht mehr an, stelle das Essen auf der Veranda ab und gehe. Hätte ich in jener Nacht noch etwas länger dort geblieben oder wäre in das Haus gegangen, wer weiß, was mir passiert wäre. Ich war letztes Jahr 16 Jahre alt und mein Freund Leon und ich verbrachten ein paar Tage vor Halloween zusammen und redeten darüber, was wir machen wollten. Wir fühlten uns zu alt, um Süßigkeiten zu sammeln, aber wir wollten trotzdem etwas unternehmen und Spaß an dem Fest haben. Wir dachten über verschiedene Ideen nach, die meisten verworfen wir schnell, doch dann kam mir etwas anderes in den Sinn. Ich erinnerte Leon an den verlassenen Bauernhof, den wir beide schon kannten, und schlug vor, ihn zu erkunden. Das würde gruselig und spannend sein, genau das, was wir uns für Halloween wünschten. Außerdem war das, verglichen mit unseren anderen Ideen, bei weitem die beste. Leon war auch begeistert, aber wir waren uns einig, dass wahrscheinlich viele andere Leute dieselbe Idee hätten, am 31. Oktober dorthin zu gehen. Also beschlossen wir stattdessen, am Vorabend zu gehen. Wir wollten kein Risiko eingehen, dort auf jemanden Gefährlichen zu treffen. Wir wollten nur erkunden, uns ein bisschen erschrecken und dann wieder gehen, was ziemlich harmlos klang. Am 30. fuhr Leon uns mit dem Auto in die nahegelegene Nachbarschaft und parkte auf der Straße. Dann stiegen wir aus und liefen durch die Nachbarschaft bis zu einer Straße, die zu einem Schotterweg wurde. Das war die Zufahrt zum Bauernhof. Ich hatte den Ort nur tagsüber gesehen, aber es war im Grunde ein großes Grasfeld mit einer typischen Holzscheune und einem einstöckigen Haus. Vom Anfang des Weges waren beide Gebäude nicht sichtbar. Unsere Taschenlampen beleuchteten nur ein paar Meter vor uns, während wir den Schotterweg entlang gingen. Je näher wir kamen, konnten wir die Umrisse der Scheune links und das Haus weiter hinten am Ende des Weges sehen. Wir interessierten uns mehr für das Haus, weil wir annahmen, dass die Scheune wahrscheinlich völlig leer und nicht so spannend wäre. Wir gingen weiter bis zu einer Lichtung im hohen Gras, einem Kreis aus Erde und kurzem Gras, der das Haus umgab. Als wir uns dem Haus näherten, liefen wir an großen landwirtschaftlichen Geräten vorbei. Ich weiß nicht genau, was das war. Sie sahen aus wie alte verlassene Traktoren, die schon seit Jahren dort standen. Selbst mit unseren schwachen Taschenlampen konnten wir sehen, dass sie komplett verrostet waren. Als wir zur Veranda kamen, sah es so aus, als sei die Tür durch ein festes Holzbrett ersetzt worden. Wir gingen um das ganze Haus herum und jedes Fenster und jede Tür war verschlossen und abgedeckt. Enttäuscht kehrten wir zur Vorderseite des Hauses zurück und versuchten, uns etwas anderes auszudenken. Während wir dort standen, entdeckten wir einen Pfad, der zur Scheune führte. Es war kein richtiger Weg, nur eine Linie aus plattgedrücktem Gras. Da wir nichts Besseres zu tun hatten, begannen wir zur Scheune zu gehen. Beim Nähern fühlte sich etwas anders an als bei der Annäherung an das Haus. Es war nur ein Gefühl der Unbehaglichkeit, das stärker wurde, je näher wir kamen. Als wir ankamen, war die große Tür schon ganz offen. Ich ging zuerst hinein, Leon folgte mir, beide leuchteten wir mit unseren Taschenlampen hinein. Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis uns ein schrecklicher Geruch traf. Es war eine Scheune, also nicht ganz überraschend, aber dann bemerkten wir noch etwas anderes. Überall auf dem Boden waren Fußspuren, aber nicht solche, wie man sie von anderen Jungs erwarten würde, die den Ort erkunden. Alle liefen in geraden Linien hin und her, von einem Punkt zum anderen Ende der Scheune. Ich sah in Leons Augen, dass er genauso erschrocken war wie ich. Aber genau das war ja das Ziel unseres Besuchs. Wir gingen langsam und folgten den Spuren, die zu einer Falltür aus Holz führten, die mit dem Boden getarnt war. Das Einzige, was sichtbar war, abgesehen von den klar erkennbaren Spuren, war ein neues, glänzendes Vorhängeschloss, das die Falltür verschloss. Bevor wir richtig darüber nachdenken konnten, erschütterte ein plötzlicher Schlag die ganze Scheune. Wir drehten uns um und sahen, dass die Tür hinter uns zugefallen war. Leon rannte hin und drückte sie auf, und wir sahen uns um, aber niemand war zu sehen. Jetzt voller Angst rannten wir direkt durch das hohe Gras zurück zum Schotterweg und dann zur Nachbarschaft, wo das Auto stand. Wir hatten definitiv den Schrecken bekommen, den wir gesucht hatten, vielleicht sogar zu sehr. Keiner von uns versuchte herauszufinden, was in jener Nacht wirklich passiert war. Aber ein paar Monate später sahen wir, dass das ganze Haus und die Scheune abgesperrt waren. Wir versuchten herauszufinden, warum, doch es gab keine öffentlichen Informationen darüber. Was dort vor sich ging, bleibt ein Rätsel. Aber ich glaube, wenn wir geblieben wären, um es herauszufinden, wären wir vielleicht nie wieder herausgekommen. Das passierte mir im Herbst 2018. Ich war 22 Jahre alt und lebte damals vorübergehend an der Ostküste, direkt am Rande der Appalachen. Ich gebe zu, dass ich nie besonders gern draußen war und keine Erfahrung im Zelten oder Ähnlichem hatte. Solche Dinge hatten mich auch nie wirklich interessiert. Trotzdem war dies wahrscheinlich mein letztes Jahr an einem der besten Orte dafür. Und da es Mitte Herbst war, waren die Bäume wunderschön und das Wetter angenehm, dachte ich, das wäre meine Chance, es zu versuchen. Ich wollte kein großes Campingabenteuer machen oder so. Also suchte ich mir stattdessen einen einfachen Wanderweg mit schönen Ausblicken auf die Berge. Ich packte einen kleinen Rucksack mit Wasser, Snacks und einem Erste-Hilfe-Set. Es gab dort keine Autos, nur einen kleinen Erdparkplatz. Also vermute ich, dass der Weg nicht so beliebt war, wie ich gedacht hatte. Ich parkte und begann zu laufen. Es war ruhig und der Weg schien definitiv nicht oft begangen zu sein. Es waren keine frischen Spuren im Boden sichtbar. Es war nur ein ziemlich schmaler Pfad mit Bäumen auf beiden Seiten. Je weiter ich ging, desto mehr schattete das Blätterdach den Weg, so dass fast die ganze Sonne blockiert wurde. Es war eigentlich sehr angenehm und erfrischend, aber je weiter ich ging, desto unheimlicher wurde das Gefühl, niemanden zu hören oder zu sehen. Nicht im Sinne von Angst, sondern weil ich völlig allein war, was ich nicht gewohnt war. Nach einer oder vielleicht sogar zwei Stunden auf dem Weg war ich überrascht, weiter vorne einen Mann zu sehen. Er saß am Rand des Weges, als würde er einfach nur unter einem Baum ausruhen. Als ich an ihm vorbeiging, nickte ich freundlich und sagte: "Hallo." Woraufhin er aufblickte, aber nichts sagte. Er lächelte nicht und grüßte nicht zurück, sondern sah mich nur ein paar Sekunden lang an. Dann wandte ich meinen Blick ab. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Vielleicht hatte er mich nicht gehört oder war selbst überrascht. Aber dieser seltsame Blick, ohne auch nur ein kleines Lächeln, gab mir kein gutes Gefühl. Ich ging in diesem Teil des Weges etwas schneller, in der Hoffnung, Abstand zwischen uns zu bringen. Eine Stunde später verlangsamte ich das Tempo und erreichte das Ende, das eine Aussichtsplattform auf die Berge war. Die Herbstfarben in den Bäumen machten die Aussicht viel schöner als zu jeder anderen Jahreszeit. Und insgesamt freute ich mich, die Wanderung gemacht zu haben. Ich betrachtete die Landschaft ein paar Minuten lang und genoss einen Anblick, den ich fast nie zu sehen bekam. Als ich mich jedoch umdrehte, um zu gehen, klopfte mein Herz heftig, als ich den Mann von vorhin am Ende des Weges stehen sah. Er war etwa 3 Meter von mir entfernt und ich hatte ihn überhaupt nicht näher kommen hören. Nach dem ersten Schrecken wurde mir bewusst, wie unheimlich es war, dass er einfach nur dort stand, ohne sich die Aussicht anzusehen, wie es eine normale Person getan hätte. Aber dann tat er noch etwas Seltsameres. Sein Gesicht veränderte sich, als er lächelte und »Hallo«, sagte und fragte mich, wie mir die Aussicht gefiel. »Ja, sie ist wirklich schön. Du solltest sie dir auch ansehen«, antwortete ich, bemüht höflich zu sein, obwohl ich immer noch sehr verwirrt war. Der Mann trat einen Schritt näher und zeigte dann nach rechts, sagte, dort gäbe es einen noch besseren Ausblick auf einem Pfad. Ich blickte über die Schulter in die Richtung, die er zeigte. Es gab einen kaum sichtbaren Weg, der sich in dichten Bäumen verlor. Er war steil, unklar geformt und schien kein oft genutzter Pfad zu sein. Der Mann ging bis zum Anfang des Weges und blieb am Eingang stehen, sagte mir nochmal, wie toll die Aussicht dort sei und dass ich nur 1 oder 2 Minuten bräuchte, um dorthin zu kommen. Ich sagte höflich nein, aber er bestand weiter darauf, wie unglaublich die Aussicht sei, so sehr, dass es offensichtlich wurde, dass er andere Absichten hatte, als mir nur eine schöne Aussicht zu zeigen. Ich sagte, dass ich in Ordnung sei und nach Hause müsse und begann zurück zum Hauptweg zu gehen. Doch der Mann stellte sich mir schnell in den Weg. Ich blieb abrupt stehen, jetzt viel ängstlicher, und dachte an die möglichen Absichten dieses Mannes, der nur wenige Schritte von mir entfernt mitten in einem leeren Wald stand. Er sah mich mit einem ausdruckslosen Gesicht an. Ich machte ein paar Schritte, um ihn zu umgehen, und hoffte nur, dass nichts außer Kontrolle geraten würde. Und aus irgendeinem Wunder geschah nichts. Der Mann beobachtete mich, während ich den Weg zurückging, und jedes Mal, wenn ich zurückblickte, sah er mich weiter an, ohne es auch nur zu verbergen. Zum Glück folgte er mir nicht, und ich schaffte es zurück zu meinem Auto. Ich weiß nicht, was dieser Mann vorhatte, aber es war mit ziemlicher Sicherheit nichts Gutes. Wahrscheinlich war dieser Pfad nur eine Sackgasse, zu der er mich hätte bringen können, bevor er etwas Schreckliches getan hätte. Ich weiß auch nicht, warum er mich nicht aufgehalten hat, als ich ging. Vielleicht hatte er Angst, etwas am Hauptweg zu machen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich Glück hatte, bevor noch etwas passiert ist, wegzukommen. Das ist vor etwas mehr als 2 Jahren passiert. Ich heiße Jake und hatte vorher absolut keine Erfahrung mit Camping. Ich wollte wirklich damit anfangen und die einzige Möglichkeit war, einfach rauszugehen und es zu tun. Also war das meine erste Campingreise. Ich suchte mir einen Campingplatz aus, der etwa 2 Stunden von meiner Stadt entfernt lag. Er schien nicht allzu überlaufen zu sein, aber auch nicht komplett isoliert, was ich für das erste Mal ideal fand. Ich fuhr dorthin und kam gegen Mittag am Anfang des Wanderwegs an. Danach ging ich noch ein paar Stunden, bis ich den Campingplatz erreichte. Es gab dort ein paar Parkbänke und ein paar Grills, die auf dem Boden installiert waren, rund um den Hauptbereich. Einige kurze Wege verzweigten sich zu kleineren Campingplätzen, wo schon Leute ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Ich nahm einen dieser Wege, ließ meine Sachen dort und verbrachte die nächste Stunde damit, mein Zelt richtig aufzubauen und sicherzustellen, dass alles funktionierte. Zu dem Zeitpunkt waren einige Leute im zentralen Bereich, grillten und unterhielten sich. Ich bin nicht sehr gesellig, also fühlte ich mich nicht wohl, mich in die Gruppe einzumischen. Aber etwa eine halbe Stunde später kam ein Typ zu mir herunter und lud mich ein, mich ihnen anzuschließen. Das war eine nette Geste und er schien sympathisch zu sein, also sagte ich zu. Ich folgte ihm und lernte einige der anderen kennen, die dort kampierten. Alle waren nett, also blieb ich noch eine Weile, aber danach gingen einige weg, Ich wünschte ihnen eine gute Nacht und ging auch zurück zu meinem Zelt. Es war wahrscheinlich gegen 19 Uhr, noch etwa eine Stunde Tageslicht, als TJ, der Typ von vorher, wieder zu meinem Zelt kam. Zur Erklärung, er war ungefähr in meinem Alter, Mitte 20. Als er ankam, fragte er mich, ob ich schon einmal in der Gegend gewesen sei. Ich sagte nein und dann fragte er, ob ich den nahegelegenen See kenne. Ich verneinte wieder und sofort fing er an, mir von einem unglaublichen versteckten See zu erzählen, den niemand kennt und wie toll der sei. Er sagte, er würde dorthin gehen und wenn ich wolle, könnte ich ihn begleiten. Wieder schien es eine freundliche Geste zu sein und ehrlich gesagt war ich ziemlich neugierig. Ich räumte meine Sachen wieder ins Zelt und ließ sie dort, dann folgte ich ihm. Er sagte, es wäre etwa 10 Minuten zu Fuß durch den Wald, also hatten wir definitiv noch Zeit vor Sonnenuntergang. Vom Campingplatz aus folgten wir einem sehr schmalen Pfad zwischen den Bäumen. Es war kein markierter Weg, aber es sah so aus, als sei er zumindest ein paar Mal benutzt worden. 10 Minuten vergingen, aber kein See war in Sicht. Außerdem wurde TJ seltsam still. Er hatte vorher viel geredet, war sehr charismatisch und jetzt gab er plötzlich nur noch kurze Antworten. Er schaute auch ständig zur untergehenden Sonne und obwohl er vielleicht nur sicherstellen wollte, dass wir noch genug Zeit hatten, hatte ich das Gefühl, dass er eigentlich auf das Gegenteil hoffte, als würde er darauf warten, dass es dunkel wird. Nach 20 Minuten begann ich, Abstand zwischen uns zu bringen. Ich war mir nicht mehr sicher, was hier passierte, aber ich spürte, wie Adrenalin durch meinen Körper schoss, als würde mein Körper es schon wissen. Die Sonne schien nur noch durch schmale Linien zwischen den Bäumen und der Wald fühlte sich plötzlich völlig still an. Als ich dachte, ich hätte eine Chance, drehte ich mich um und versuchte leise auf dem gleichen Weg zurückzulaufen, auf dem wir gekommen waren. Aber er bemerkte es sofort. Er schrie einmal, in einem freundlichen Ton, als würde er immer noch so tun, als sei er mein Freund. Dann wechselte er zu frustrierten Schreien und ich hörte, wie er anfing, hinter mir herzulaufen. Wahrscheinlich rannte er eine ganze Minute schreiend durch den Wald, bis ich hörte, wie seine Schritte langsamer wurden. Dann hörte ich einen lauten metallischen Schlag direkt hinter mir. Ich blickte für einen Moment zurück und sah, was wie ein Messer aussah, das an einem Baum abprallte, nur ein paar Meter von mir entfernt. Ich nehme an, das war sein letzter Versuch, mich aufzuhalten. Danach verlor ich ihn aus den Augen. Ich ging zurück zu den anderen und versuchte ihnen zu erzählen, was passiert war, und einer von ihnen rief die Polizei für mich. TJ, oder wer auch immer er war, kam nie zurück. Tatsächlich sagten alle, dass er schon da war, als sie ankamen, und als wir ein bisschen suchten, stellte sich heraus, dass er nicht einmal ein Zelt hatte. Wahrscheinlich hatte er mich ausgesucht, weil ich allein war und kaum Erfahrung mit Wandern oder Camping hatte. Zum Glück musste ich nie herausfinden, was seine wahren Absichten in jener Nacht waren, denn wenn ich das getan hätte, würde ich wohl nicht hier sitzen und es erzählen. Ich unterrichte Abendkurse am Community College in Laram. Normalerweise verlasse ich die Schule um 21.30 Uhr und bin gegen 22 Uhr zu Hause. Vielleicht später, wenn ich einem Studenten noch helfe. An diesem Abend Ende September 2021 blieb ich länger als gewöhnlich. Ich bewertete Prüfungen, ordnete einen Stundenplan neu und beantwortete E-Mails, die ich die ganze Woche über ignoriert hatte. Als ich fertig war und zu meinem Auto ging, war es fast 23 Uhr und das Gewitter, das den ganzen Nachmittag gedroht hatte, war endlich da. Es war kein leichter Nieselregen, den man ignorieren kann. Es war so ein Sturm in Wyoming, der heftig und schnell zuschlägt. Regenschleier peitschten über die Windschutzscheibe, Donner so nah, dass die Scheiben vibrierten und Winde, die mein kleines Auto selbst bei niedriger Geschwindigkeit von einer Seite zur anderen schoben. Die Sicht war miserabel. Straßenlaternen warfen verschwommene, verzerrte Lichtkreise durch den Platzregen. Jedes Mal, wenn die Scheibenwischer die Scheibe frei machten, war sie sofort wieder voller Wasser. Ich hätte die Hauptstraße nehmen sollen. Sie war besser beleuchtet und weniger überschwemmungsgefährdet. Aber ich dachte, ich spare Zeit wenn ich einen dieser Nebenwege nehme. Eine schmale, zweispurige Straße, die sich durch verlassene Felder und Wiesen schlängelte. Tagsüber war sie ruhig und sogar malerisch. Nachts, besonders während so eines Sturms, schien sie endlos. Ich fuhr langsam, beide Hände am Lenkrad, hoch aufmerksam auf jedes Geräusch und jeden Schatten. Keine anderen Autos, keine Häuser mit Licht. Nur Zaunpfähle, die sich im Wind bewegten, Unkraut und dunkle, schlammige Strecken. Mein GPS war an, obwohl ich es eigentlich nicht brauchte. Aber es war so eine Nacht, in der selbst vertraute Wege fremd wirken. Dann sah ich aus dem Nichts einen Schatten. Einen Moment lang dachte ich, es sei ein Effekt des Regens. Etwas, das durch die Scheinwerfer gebrochen wurde. Vielleicht ein umgestürzter Ast. Doch als ich näher kam, sah ich es deutlich. Ein Mann stand mitten auf der Straße. Er lief nicht. Er machte keine Hilferufe. Er stand einfach da, regungslos. Er trug eine Kapuzenjacke. Seine Jeans waren bis auf die Haut durchnässt. Sein Kopf war leicht gesenkt, als würde er auf den Boden schauen oder einfach nur beobachten. Seine Hände hingen seitlich herab. Kein Rucksack, keine Taschenlampe, kein Auto in der Nähe. Er wirkte nicht verletzt, aber auch nicht wohl auf. Ich trat vorsichtig auf die Bremse, ohne die Räder zu blockieren und ins Schleudern zu geraten. Aber ich musste anhalten. Die Reifen quietschten beim Abbremsen. Ich hielt etwa 10 bis 12 Meter von ihm entfernt an. Die Scheinwerfer beleuchteten ihn vollständig, doch er blinzelte nicht einmal. Ich wartete. 5 Sekunden. 10. Keine Bewegung. Kein Zittern. Ich überlegte, das Fenster herunterzulassen, um ihn anzurufen, doch etwas hielt mich zurück. Es fühlte sich alles falsch an, fehl am Platz. Mein Instinkt schrie, nicht zu interagieren, nicht zu sprechen. Ich legte den Rückwärtsgang ein und begann langsam zurückzufahren, plante, umzudrehen und den langen Weg über die Hauptstraße zu nehmen. Es gab keinen Seitenstreifen, nur weichen Boden, der zu Matsch wurde. Ein falscher Schritt und ich hätte im Graben gesteckt. Trotzdem hielt ich ihn im Blick. Er reagierte nicht, versuchte nicht mir zu folgen. Nichts. Als ich glaubte, genug Platz zu haben, schaltete ich wieder auf den ersten Gang und fuhr erneut vorwärts. Diesmal leicht nach rechts ausweichend, um an ihm vorbeizukommen. Zwischen Auto und Graben war vielleicht 1,5 Meter Platz. Nicht ideal, aber machbar. Ich dachte, wenn ich langsam fahre, würde alles gut gehen. Dann bewegte er sich. Er machte keinen Schritt, stürzte sich nicht vor. Es war, als wäre er plötzlich in der Luft. Eine Sekunde stand er da, in der nächsten prallte er mit beiden Händen gegen die Motorhaube. Sein Gesicht schlug gegen die Windschutzscheibe. Ich sah seine Augen, leer, als wäre niemand dahinter. Er begann zu schlagen. Eine Faust, dann die andere. Immer wieder. Keine Schreie, keine Worte. Nur diese dumpfen, rhythmischen Schläge gegen das Glas. Seine Kapuze war ein Stück heruntergerutscht und ich sah sein dünnes Haar, seine blasse Haut. Er war vielleicht 30 oder 40 Jahre alt, aber sein Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. Kein einziges Mal. Es schien ihm egal zu sein, dass er durchnässt war oder sich in Gefahr brachte. Ich hupte. Der Ton hallte vergeblich. Die Scheibenwischer trafen seine Arme und Schultern. Ich glaube, ich schrie etwas, wahrscheinlich eine Reihe von Flüchen, aber es spielte keine Rolle. Ich gab Gas. Das Auto ruckte vorwärts und er glitt sofort von der Motorhaube, fiel mit einem dumpfen Schlag auf den nassen Asphalt. Ich hielt nicht an, um zu sehen, was danach geschah. Ich fuhr schnell, so schnell, dass die Reifen ein paar Mal durchdrehten. Meine Hände zitterten, aber ich hielt sie fest am Lenkrad. Es dauerte weitere 10 Minuten, bis ich die Tankstelle am Ortsrand erreichte. Bis dahin hatte der Regen nachgelassen, aber ich war schweißgebadet, klammerte mich noch immer ans Lenkrad, als wäre es das Einzige, was mich sicher hielt. Mein Telefon war tot, also bat ich den Ladenangestellten, ob ich seins benutzen könnte, um die Polizei anzurufen. Er gab es mir ohne viele Fragen, sah mich nur mit seltsamer Besorgnis an, als würde ich gleich ohnmächtig werden oder anfangen zu weinen. Eine halbe Stunde später kam eine Streife. 2 Polizisten stiegen aus. Ich erklärte ihnen, was passiert war, und einer blieb bei mir, während der andere die Straße überprüfte. Nach etwa 20 Minuten kam er zurück und schüttelte den Kopf. Keine Spur von jemandem, kein Blut, nicht mal eine Markierung im Schlamm, wo du gesagt hast, der Mann sei gefallen. Sie untersuchten die Motorhaube und die Windschutzscheibe, und tatsächlich war dort eine Delle, wo der Mann abgesprungen war. »Bist du sicher, dass es kein Tier war? Vielleicht ein großer Hirsch?« Ich wollte wütend sein, aber ich verstand die Frage. »Es war ein Mann«, sagte ich. »Ich habe sein Gesicht gesehen.« Sie tauschten einen Blick, den ich nicht deuten konnte. Sie sagten, sie würden trotzdem einen Bericht aufnehmen und gaben mir eine Karte, falls mir noch etwas einfiel. In dieser Nacht fuhr ich den langen Weg nach Hause, nahm die Hauptstraße und blieb die ganze Zeit unter der Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich erzählte nur wenigen Leuten, was passiert war. Ein paar Freunden, meiner Schwester. Die meisten dachten, ich sei müde oder überarbeitet. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Und ich fahre diesen Weg nicht mehr. Nicht einmal tagsüber. Ich habe den Klang von Regen schon immer geliebt. Als freiberufliche Texterin, die allein in Asheville, North Carolina, lebt, helfen mir regnerische Nächte meist, mich besser zu konzentrieren. Meine Wohnung liegt versteckt hinter einem alten Craftsman-Haus, im Schatten von Eichen und geschützt durch einen Holzzaun. Es ist ein kleines, gemütliches, ruhiges Einzimmerstudio, das weit genug entfernt ist, um keinen Verkehrslärm zu hören. An Nächten wie dieser, wenn der Donner durch die Berge rollt und die Luft nach nasser Rinde riecht, fühle ich mich, als wäre ich in einer Hütte mitten im Wald. An diesem Aprilabend bereitete ich gegen 19 Uhr Tee zu, dimmte das Licht und öffnete ein paar Fenster, damit der Sturm hereinkommen konnte. Ich hatte ein Projekt, das ich am nächsten Morgen abgeben musste, also setzte ich mich mit meinem Laptop an den Schreibtisch. Der Regen prasselte gegen die Scheibe, der Wind strich durch die Bäume, einige Donner grollten, nichts Dramatisches. Die Lichter flackerten kurz, aber der Strom blieb stabil. Es war ruhig. Ich summte sogar leise vor mich hin, genoss die Ruhe und den Rhythmus beim Schreiben, bis es nicht mehr ruhig war. Gegen 20.30 Uhr gab es draußen einen Blitz, so hell, dass er Schatten an die Wand warf, gefolgt von einem Knacken, als würde etwas direkt über dem Haus brechen. Die Lichter dimmten, flackerten und gingen dann komplett aus. Der Bildschirm meines Laptops blieb eine Sekunde länger an, bevor er sich abschaltete. Ich seufzte und lehnte mich im Stuhl zurück. Es war nicht das erste Mal. Gewitter in den Bergen konnten heftig sein und Stromausfälle waren keine Seltenheit. Ich holte das Feuerzeug aus der Schublade und zündete ein paar Kerzen an. Das flackernde Licht verlieh der Wohnung einen unregelmäßigen goldenen Schein. Ich wartete. Und dann hörte ich es. Ein Klopfen. Aber es kam nicht von der Haustür. Es kam von hinten, von der Küchentür, die zum eingezäunten Hinterhof führte. Niemand benutzte diese Tür. Ich hatte sie wochenlang nicht geöffnet und das Tor dahinter war immer verschlossen. Das Klopfen wiederholte sich. Drei feste, gleichmäßige Schläge. Nicht hektisch, nicht schüchtern, einfach nur unheimlich. Ich blieb regungslos, die Kerze in der Hand und starrte zur Küche. Mein erster Gedanke war, dass sich vielleicht ein Nachbar geirrt hatte, aber niemand sollte dort sein, besonders nicht bei so einem Sturm. Mein Vermieter benutzte immer den vorderen Weg. Zuerst bemerkte ich es nicht, aber ich hielt kaum die Luft an. Langsam ging ich zur Küche. Die Kerze warf tanzende Schatten an die Wände. Als ich die Tür erreichte, sah ich ihn, einen Mann, der direkt auf der anderen Seite der Scheibe stand. Er war völlig durchnässt. Seine Jacke klebte an ihm, seine dunkle Jeans war vom Wasser durchnässt, seine Stiefel hinterließen Pfützen auf der Fußmatte. Kein Regenschirm, einfach nur da draußen im starken Regen, als würde er ihn nicht spüren. Er schien etwa 30 oder 40 Jahre alt zu sein, trug eine tiefe Mütze und hatte einen ruhigen Gesichtsausdruck. Du weißt schon, wenn jemand zu ruhig wirkt. Ich öffnete die Tür nicht. Meine Instinkte schrien, dass ich das nicht tun sollte. Er hob den Blick, sah mich an und lächelte leicht. Dann hob er eine Hand und machte eine Geste, die, komm her, bedeutete. Ich bewegte mich nicht. Ich blieb genau dort, hinter dem Tisch. Er sprach durch die Scheibe. Entschuldige die Störung. Mein Auto hat am Ende des Hinterhofs eine Panne. Ich muss nur kurz dein Telefon benutzen. Selbst durch das dicke Glas konnte ich die Sanftheit seiner Stimme hören. Zu freundlich, zu entspannt, als würde er Zucker ausleihen. Das passte nicht zur Situation. Ich schüttelte den Kopf. Es tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Er neigte leicht den Kopf, als ob er nicht verstand. Dann kehrte das Lächeln zurück und er sagte meinen Namen. Mara, bitte, es dauert nur eine Sekunde. Er fragte nicht. Er sagte es einfach, klar und sanft, als würden wir uns schon kennen. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Ich hatte mich nicht vorgestellt, kein Wort gesagt außer Nein. Ich hatte kein Namensschild. Woher wusste er das? Er klopfte sanft mit dem Knöchel gegen die Scheibe. Komm schon, sei nicht unhöflich. Du hast dein Telefon direkt da. Ich trat zurück, hielt die Kerze vor mich wie einen Schutzschild. Kein weiteres Wort. Ich drehte mich um, ging ins Badezimmer und schloss die Tür ab. Ich setzte mich an den Rand der Badewanne und versuchte, meine Hände zu beruhigen, um das Telefon entsperren zu können. Immer noch kein Strom, auch kein Empfang. Der Sturm musste den nächsten Sendemast umgeweht haben. Oder vielleicht blockierten die Berge das Signal. Trotzdem versuchte ich, den Notruf 911 anzurufen. Nichts. Ich blieb im Dunkeln sitzen, nur ich und die Kerze, in dieser Stille, völlig von der Welt abgeschnitten. Es vergingen langsame Minuten. Dann bewegte sich etwas. Ein dumpfer, tiefer Schlag aus dem Wohnzimmer, als hätte jemand zu fest auf eine alte Diele getreten. Ich bemühte mich, ihn über das Geräusch des Regens hinwegzuhören, der jetzt aufs Dach prasselte. Ein weiteres Geräusch, näher. Ein sanftes Klopfen, als würde etwas die Flurwand streifen. Ich bedeckte den Mund mit der Hand und blieb regungslos. Ich konnte spüren, wie die Luft um mich herum sich anspannte, als würde der Raum kleiner werden. Ich starrte die Tür an und fürchtete, sie würde plötzlich aufspringen. Mein Telefon hatte immer noch keinen Empfang. Das Leuchten des Bildschirms verspottete mich. Dann kam endlich der Strom zurück. Das Badezimmerlicht ging an und blendete mich für einen Moment. Ich blinzelte und sah auf mein Telefon. Zwei Balken. Ich rief die Polizei an und sprach leise. Die Mitarbeiterin am anderen Ende hörte zu, notierte meine Adresse und sagte, jemand sei unterwegs. Sie fragte, ob ich mich sicher fühle, in der Leitung zu bleiben. Ich sagte nein, ich hatte Angst, Geräusche zu machen. Sie sagte, ich solle dort bleiben und die Tür geschlossen halten. Sie brauchten 52 Minuten, um zu kommen. Als der Beamte diesmal an die Haustür klopfte, verlangte ich seine Dienstnummer und seinen Namen, bevor ich auch nur das Riegelschloss zurückzog. Er trat ein, suchte mit einer Taschenlampe und ging dann nach hinten. Der Mann war verschwunden, aber es gab Spuren, schlammige Fußabdrücke, die von der Hintertür wegführten und zwischen den Bäumen verschwanden. Keine Reifenspuren, keine zweite Spur, nur seine. Ich erzählte dem Beamten alles. Er fertigte einen Bericht an und sagte, sie würden die Patrouillen in der Gegend für ein paar Tage erhöhen, wirkten aber nicht überrascht. Er sah mich an und sagte, solche Meldungen bekommen wir öfter, als du denkst. Kriminelle, die auf Gewitter warten, um das Geräusch ihres Eindringens zu überdecken. Das machte mich nicht beruhigter. Einen Monat später zog ich um, fand einen neuen Ort auf der anderen Seite der Stadt mit Straßenlaternen, Nachbarn und ohne Hintertür. Jedes Mal, wenn es regnet, kehrt mein Geist zu jener Nacht zurück, besonders wenn der Regen stark fällt und alle anderen Geräusche übertönt. Und ich bleibe immer noch reglos stehen, wenn ich ein Klopfen höre. Es war August 2021 und ich war seit 3 Tagen allein auf einer Reise entlang der Pazifikküste unterwegs. Ich hatte gerade mein Studium abgeschlossen und wollte noch ein letztes zielloses Abenteuer erleben, bevor der Ernst des Lebens begann. Ich hatte keinen festen Plan, nur eine Sporttasche, etwas Ausrüstung und die vage Idee, jede skurrile Sehenswürdigkeit zwischen San Diego und Oregon zu besuchen. Ich schlief in billigen Motels, zeltete an improvisierten Orten, aß Tankstellen-Burritos und tat so, als würden sich zu Hause keine E-Mails mit Studienkrediten anhäufen. An diesem Abend war ich in der Nähe von Eureka, Kalifornien. Der Regen begann zunächst in Intervallen, doch kurz nach Sonnenuntergang verwandelte er sich in ein regelrechtes Unwetter. Die Straßen waren rutschig, die Sicht miserabel und die Scheibenwischer klangen bei jedem Hin- und Herwischen wie eine Beschwerde. Seit Kilometern hatte ich kein anderes Auto mehr gesehen. Einige Nebenstraßen waren bereits überflutet und ich wurde nervös, weiter nach Norden zu fahren. Ich erinnere mich, dass ich das Lenkrad jedes Mal fester umklammerte, wenn ich einen Straßenabschnitt ohne Leitplanken passierte. Die Klippen dort verzeihen keine Fehler. Ich hielt an einer kleinen Tankstelle am Rande der Stadt, um mein GPS zu überprüfen, aber selbst bei vollem Empfang schienen alle Wege nach vorne riskant. Der Tank war unter einem Viertel und ich war erschöpft, also nahm ich das flackernde alte Leuchtschild eines Motels in der Ferne, bläuliches und rosa Licht, das durch den Sturm schimmerte, als Zeichen. Der Ort sah aus wie aus einem Film, aber nicht aus einem guten. Ein einstöckiges Gebäude in L-Form, vielleicht 10 Zimmer insgesamt, abblätternde Farbe, einige dunkle Fenster, eines mit einem Pappflicken, ein Getränkeautomat unter dem Vordach und das Freischild leuchtete gerade auf, als ich ankam. Ich dachte, es sei besser, als mitten in der Nacht auf überfluteten Straßen weiterzufahren. In diesem Moment wollte ich nur eine heiße Dusche, ein trockenes Bett und vergessen, dass es überhaupt regnete. Die Rezeption wirkte wie aus den 80ern. Auf dem Tresen lag eine Glocke, in einer Ecke rauschte ein Fernseher ohne Signal. Und der Raum roch nach nassem Teppich und Zitronenreiniger. Eine Plastikfikuspflanze lehnte sich gegen das Fenster und eine Karte des Humboldt County hing schief an der Wand. Ein Mann kam aus dem Hinterzimmer, nachdem ich die Glocke gedrückt hatte. Er schien um die 50, mit einem langen grauen Pferdeschwanz und einer blauen Jacke, die ihm 2 Nummern zu groß war. Sein Lächeln war müder als freundlich. Auf seinem Namensschild stand nur Cliff. »Schlimme Nacht, um unterwegs zu sein«, sagte er. »Ja, ich hatte gehofft, weiterzukommen, aber ich dachte, es ist sicherer anzuhalten. Haben Sie ein Zimmer frei?« Er nickte langsam. »Nur ein Gast vor dir, aber der ist gegangen, bevor der Sturm begann. Du bist jetzt der Einzige.« Ich zahlte bar. Er gab mir einen Messingschlüssel mit einem großen grünen Anhänger. Zimmer 6, ganz am Ende des Gebäudes. »WLAN ist unzuverlässig, aber es gibt Heizung und frische Handtücher. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst.« Ich bedankte mich und lief zurück zum Auto, meine Schuhe sofort durchnässt. Der Regen war nun heftiger, der Wind drückte mich und ich musste meinen Arm vors Gesicht halten, um die Zimmerreihe zu erkennen. Das Licht über Zimmer 6 summte und flackerte wie eine sterbende Insektenlampe. Ich öffnete die Tür mit dem Schlüssel und stieß sie auf. Da war jemand drin. Nur eine Gestalt, die am Rand des Betts saß. Ich konnte sie nicht genau erkennen, nur eine Silhouette in der Dunkelheit, leicht gebeugt, die Hände auf den Knien. Der Raum roch feucht, modrig und nach etwas anderem. Es lag eine seltsame Spannung in der Luft, als wäre ich in ein Zimmer gekommen, in dem gerade etwas Schlimmes passiert war. Ich trat instinktiv einen Schritt zurück, mein ganzer Körper spannte sich an. »Entschuldigung, ich glaube, da ist ein Fehler passiert«, sagte ich. Die Gestalt bewegte sich nicht, kein Zucken. Ich wich zurück, schloss die Tür und schloss sie mit zitternden Händen von außen ab. Ich ging schnell, fast rennend zurück zur Rezeption. Mein Herz raste, meine Augen suchten die dunklen Fenster ab. Der Angestellte war noch da, trank Kaffee aus einem Styroporbecher und scrollte durch ein Handy, das mindestens 10 Jahre älter war als meines. »Da ist jemand in meinem Zimmer«, sagte ich, bemüht, ruhig zu klingen. »Er sitzt auf dem Bett. Sie sagten, ich sei der einzige Gast.« Er runzelte die Stirn, stellte den Becher ab. »Zimmer 6, richtig?« Er trat hinter dem Tresen hervor und griff nach einer Taschenlampe. »Gehen wir.« Wir gingen gemeinsam zurück. Der Regen trommelte aufs Dach. Ich blieb einen Schritt hinter ihm, als er die Tür erneut öffnete und weit aufstieß. Das Zimmer war leer. Nicht nur leer, sondern makellos. Die Bettdecke war glatt, das Licht an, die Luft roch nach Reinigungsmittel und Staub. Keine nassen Fußabdrücke, keine zerwühlten Laken, kein Zeichen, dass jemand da gewesen war. Ich schwieg, versuchte zu verstehen, ob ich den Verstand verloren hatte. Hatte ich es mir eingebildet? Bin ich anfangs ins falsche Zimmer gegangen? Der Angestellte sah mich an. Alles in Ordnung, Junge. Ja, es ist nur, ich hätte schwören können, dass da jemand war. Auf dem Bett sitzend. Ich hab's gesehen. Du bist schon eine Weile bei diesem Regen unterwegs, oder? Vielleicht hat dir das Licht einen Streich gespielt. Die Leute täuschen sich manchmal. Ich widersprach nicht. Ich fühlte mich dumm. Er gab mir eine Taschenlampe und sagte, ich könne das Zimmer wechseln, wenn ich wolle, aber die anderen seien noch nicht gereinigt worden. Ich sagte, es sei in Ordnung und schloss die Tür hinter ihm. Die Heizung sprang mit einem Stöhnen an. Ich setzte mich, nicht aufs Bett, sondern an den kleinen Tisch bei der Fensterfront, mit Blick zur Tür. Ich ließ den Fernseher an, leise, nur um das Schweigen zu füllen. Ich scannte jede Ecke des Zimmers, bevor ich mir erlaubte, länger als eine Sekunde zu blinzeln. Die Vorhänge bewegten sich leicht im Luftzug und für einen Moment glaubte ich, ein schwaches Spiegelbild auf dem Fernseher zu sehen, das nicht meines war. Ich schlief kaum. Gegen 2 Uhr morgens meinte ich, Schritte draußen auf dem Flur zu hören. Nur ein paar, dann nichts mehr. Ich sah aus dem Fenster, aber da war niemand. Ich nahm an, es war der Wind oder vielleicht Cliff, der etwas überprüfte, aber ich hörte keine Tür. Am Morgen hatte der Regen aufgehört. Auf dem Parkplatz glänzten Pfützen. Ich gab den Schlüssel zurück und bedankte mich beim Angestellten, der wieder hinter dem Tresen stand, als hätte er sich nicht bewegt. »Gut geschlafen?« »Ja«, sagte ich. »Danke.« Als ich mich umdrehte, um zu gehen, fügte er hinzu, »Sicher, dass du dir die Person im Zimmer nicht eingebildet hast? Es ist nur so, du wärst nicht der Erste.« Ich blieb stehen. Er zuckte mit den Schultern. »Manche glauben, dort jemanden zu sehen, immer dasselbe Zimmer, aber nie, wenn ich nachsehe.« Ich antwortete nicht. Ich nickte nur und ging. Während ich aus dem Ort fuhr, warf ich ständig einen Blick in den Rückspiegel. Ich wusste nicht, was ich erwartete. Jemand auf dem Rücksitz? Vielleicht diese Gestalt wieder, am Straßenrand stehend? Irgendetwas, das das Ganze erklären würde. Aber ich sah nichts. Ich weiß bis heute nicht, worauf ich damals gestoßen bin. Oder wer sonst dieses Zimmer benutzt haben könnte.